kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Ist das nicht nur ein frommer Wunsch, ein Wunschgedanke, oder kann man das wirklich wissen? Und dazu lesen wir natürlich wieder aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Johannesbrief. An den vergangenen Abenden hatten wir immer Botschaften aus den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Heute aus dem ersten Johannesbrief, von demselben Johannes, der Augenzeuge war des Lebens und Leidens und Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi. Und er schreibt hier in 1. Johannes Kapitel 5, Abvers 9, wunderbare Sätze zum Thema Gewissheit. 1. Johannes 5, Abvers 9. Er sagt, wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Noch einmal der letzte Satz. Darauf kommt es heute an. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Es ist irgendwie eigenartig. Wir Menschen, wir wollen auf allen Gebieten unseres Lebens Gewissheit. Wenn es uns zum Beispiel irgendwo wehtut, gehen wir zum Arzt und sagen, Herr Doktor, hier tut's mir weh oder da. Machen Sie bitte eine Röntgenaufnahme. Machen Sie Computertomographie. Nein, noch besser. Lassen Sie Kernspintomographie machen, damit es ganz genau untersucht ist, ob da nicht doch irgendwie etwas ist. Ist doch so. Und wir sind dankbar, dass wir diese modernen diagnostischen Möglichkeiten haben. Oder jemand tritt eine neue Stelle an, einen neuen Arbeitsplatz. Der will genau wissen, wie viel verdiene ich da? Wie viel Urlaub? Wie viel Sozialleistungen? Tritt doch keiner eine Stelle an, ohne das alles vorher genau zu wissen. Noch ein Beispiel. Ein junger Mann hat sich verliebt in ein junges Mädchen. Sowas kommt ja vor. Und er fragt sie eines Tages, ob sie seine Frau werden will. Und sie antwortet, jein. Meint ihr, dass er dann glücklich sein wird? Jetzt hat der Übersetzer ein Problem, ja? Dann jetzt. Jein. Der ist doch mit einem Jein nicht glücklich. Der will ein klares Ja oder ein klares Nein. Mit einem Ja, Nein kann der nicht leben. Jein. So, auf allen Gebieten unseres Lebens wollen wir Gewissheit haben. Nur Gott gegenüber begnügen wir uns manchmal mit einer seltsamen Ungewissheit und leben dahin, als sei das so eine nebensächliche Frage, wo wir einmal die nie endende Ewigkeit verbringen werden. Das ist doch die Frage aller Fragen. Wo werde ich sein in der Ewigkeit? Da brauchen wir doch Gewissheit. Da möchte ich nicht eine Spur von Ungewissheit haben. Und wie froh bin ich, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wir können sie aufschlagen, wo wir wollen. Die Männer und Frauen in der Bibel hatten Gewissheit. David sagt schon im Alten Testament, er wird mich erretten aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Im Alten Testament. Oder Johannes schreibt, dieser Johannes, von dem wir eben hörten, wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen, schreibt er, wir wissen. Und so bin ich froh, dass wir in der Bibel Gewissheit finden. Nun stellen wir heute Morgen 4 Fragen. Und die erste Frage lautet, worauf gründet sich denn die Gewissheit der Menschen in der Bibel, der Männer und Frauen? Worauf gründete sich Ihre Gewissheit? Antwort: auf Tatsachen, auf Fakten. Gewissheit muss auf Tatsachen aufbauen, niemals auf Vermutungen und Eventualitäten und Wünsche, sondern Gewissheit muss auf Tatsachen bauen. Das geht gar nicht anders. Und höre einmal, welche Tatsachen uns das Neue Testament nennt im Blick auf Jesus Christus. Fakten. Jesus Christus ist Gottes Sohn gewesen. Ich weiß, für viele Menschen war er nur ein Religionsstifter, so wie Buddha, Konfuzius oder Mohammed. Manche meinen, er sei der erste Hippie gewesen, der mit langen Haaren und einem wallenden Bart durch die Gegend gelaufen sei. Nicht wenige halten ihn auch für einen Sozialrevolutionär, der eine bessere Gesellschaft schaffen wollte, so wie Marx und Engels und andere, und der dann irgendwie gescheitert ist. Und manche meinen sogar, er sei der beste Mensch gewesen, der je auf dieser Erde war, so eine Art Edelmensch. Das gestehen sie ihm noch zu, aber doch nicht Gottes Sohn. Jesus von Nazareth, der Zimmermann, Gottes Sohn. Nein, das wollen sie nicht glauben. Aber nun höre, was Johannes schreibt. Er sagt, wenn wir das Zeugnis von Menschen annehmen, das können wir machen. Wir können das glauben. Menschen machen sich schon seit 2000 Jahren Gedanken über Jesus von Nazareth, wer er war. Philosophen haben sich den Kopf zerbrochen. Theologen haben sich den Kopf zerbrochen. Schriftsteller, andere Geistesgrößen zerbrechen sich immer wieder den Kopf über Jesus. Rudolf Augstein, der Herausgeber des Spiegel, dieses Revolverplatz für Intellektuelle, der kann es auch nicht lassen, der muss auch alle Nasen lang irgendeinen Artikel verzapfen über Jesus. Und was der da manchmal verzapft, ja. Immer wieder machen sich Gedanken, Menschen Gedanken über Jesus und wir können ihre Meinung annehmen. Du kannst alles Mögliche glauben über Jesus. Aber höre, was die Bibel sagt. Wenn wir das Zeugnis oder die Meinung von Menschen annehmen, Gottes Zeugnis ist größer. Darauf kommt es an, was Gott gesagt hat. Gottes Zeugnis ist größer, denn das ist Gottes Zeugnis, das er gegeben hat von seinem Sohn. Als Jesus von Nazareth zur Taufe ging am Jordan, da ging der Himmel auf und eine Stimme war zu hören vom Himmel und die sagte, schaut mal, was ich euch für einen schönen Religionsstifter geschickt habe. Oder wie hat die Stimme gesagt? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war Gottes Zeugnis. Das kannst du glauben. Das ist geschrieben. Und darauf kannst du dein Leben wagen. Jesus Christus war doch nicht nur ein guter Mensch. Das ist doch völlig unsinnig. Weißt du, wenn er nur ein guter Mensch gewesen wäre, das passt doch gar nicht. Er hat doch selber behauptet, er ist Gottes Sohn. Wenn er das nicht war, dann war er entweder ein Lügner oder ein Geisteskranker, der die Welt an der Nase herumgeführt hat. Dann war er der Rattenfänger von Nazareth, der Millionen betrogen hat, die jetzt hinter ihm herlaufen und an ihn glauben. Und er war nur ein guter Mensch. Nein, er war dann kein guter Mensch. Er war dann entweder ein Lügner oder er war nicht klar im Kopf. Das muss man doch deutlich sagen. Das geht nicht. Er kann kein guter Mensch gewesen sein. Entweder er war ein böser Mensch, ein Betrüger, oder er war Gottes Sohn. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Guter Mensch geht nicht. Er war Gottes Sohn, das sagt die Bibel mit aller Deutlichkeit. Und eine weitere Tatsache wird genannt im Neuen Testament. Jesus Christus lebte als der Sohn Gottes hier auf dieser Erde ein unvergleichliches Leben. Er war nämlich sündlos. Niemand konnte ihm eine Sünde nachweisen. Er stand einmal vor seinen Feinden und fragte, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen. Überlege einmal mit. Die Menschen, die es gut mit uns meinen, unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, wie viele Fehler sehen die schon an uns? Müssen gar nicht lange gucken, ja? Sehen sie schon Fehler an uns? Aber erst unsere Feinde, wenn wir wirklich jemand haben, der es auf uns abgesehen hat und der guckt mal mit der Lupe auf unser Leben, na, der muss doch nicht lange gucken, dann wird er irgendwas finden. Und Jesus stand vor seinen Feinden und fragte, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen, sie konnten es nicht. Er war ohne Sünde. Das bezeugt die Bibel aus vieler Quellen, aus vieler Zeugenmund. Immer wieder wurde gesagt, Jesus Christus ist ohne Sünde. Er war frei von Ehrsucht und von Eigensucht. Er kannte keinen Egoismus. Er war immer für die anderen da. Selbst als er im Sterben hing, half er noch dem mitgekreuzigten Mörder zum ewigen Leben. Davon haben wir gestern Abend gehört. Sterbend dachte er noch an seine Mutter unter dem Kreuz, an den Hauptmann, den Römischen, dem die Augen aufgingen für seine Gottessohnschaft. Und dann starb er. Aber sein unvergleichliches Leben wäre noch zu wenig gewesen, um nur einen einzigen von uns in den Himmel zu bringen. Es musste eine weitere Tatsache hinzukommen. Jesus von Nazareth ist auch unvergleichlich gestorben. Nun, es hat immer wieder Menschen gegeben, die sind irgendwie imponierend gestorben. Heldenhaft, großartig, heroisch. Ich denke zum Beispiel an Pater Maximilian Kolbe, den Märtyrer aus der römisch-katholischen Kirche. Der war im KZ in Auschwitz und als da einige Häftlinge einen Ausbruchsversuch gemacht hatten, da hat der Lagerkommandant nicht lange gefackelt, hat alle antreten lassen und hat gesagt, so abzählen, 10 Männer müssen vortreten und die gehen in den Hungerbunker, in den gefürchteten Hungerbunker von Auschwitz, tot durch Verhungern. Und da traf es neben Kolbe einen polnischen Familienvater. Und er schrie auf und sagte, habt Erbarmen mit mir, ich habe Frau und so viele Kinder zu Hause. Und dann sagte Kolbe, lasst mich an seiner Stelle gehen. Nehmt mich, ich bin nicht verheiratet, ich gehe an seiner Stelle. Und man ließ es zu. Und dann ging er in den Hungerbunker mit den 9 anderen. Und er hat alle anderen 9 überlebt und hat sie getröstet in ihrem Sterben, bis man ihn als den letzten mit einer Ladung Strychnin ins Jenseits befördert hat. Ist das kein heldenhafter Tod? Ist das kein imponierender Tod? Da muss ich den Hut abziehen und mich ganz tief verbeugen vor diesem Mann, Kolbe. Ich weiß nicht, ob ich das fertigbringen würde. Ich sage nichts über seine Theologie. Ich sage nur das, was er da gemacht hat. Das ist vorbildlich. Oder ich denke an Dietrich Bonhoeffer, den Märtyrer der evangelischen Kirche, der auch um des Glaubens willen in den Tod ging. Auch um des Glaubens willen mit. Das hat auch noch politische Gründe bei ihm. Aber es hat sogar Heiden gegeben, nicht Christen, die irgendwie heldenhaft gestorben sind. Sokrates, der griechische Philosoph, wurde ähnlich wie Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Er hatte die griechischen Götter gelästert, Zeus und wie die alle heißen, ja. Und dann musste er einen Giftbecher nehmen und austrinken. Und das tat er in einem Zug, trank er den Becher aus. Und als er schon das Gift im Bauch hatte, diskutierte er noch mit seinen Freunden über die Unsterblichkeit der Seele, bis er vom Stuhl fiel und tot war. Ist das kein heldenhafter Tod von einem Heiden, Sokrates? Wie kann ich sagen, Jesus Christus von Nazareth sei unvergleichlich gestorben? Nach dem Zeugnis des Hebräerbriefs ist er nämlich ganz anders gestorben. Mit viel Geschrei und Tränen, sagt der Hebräerbrief. Golgatha, das war doch keine Matthäus-Passion, wie sie jetzt in der Passionszeit wieder in den Kirchen aufgeführt wird. Golgatha war auch kein Oberammergau. Wenn da so ein Dorfschauspieler in diesem bayerischen Ort für 10 Minuten mal ans Kreuz gebunden wird, dann weiß er genau, in 10 Minuten steige ich wieder runter und dann ist alles vorbei. Golgatha, das war furchtbar. Da ist Jesus qualvoll verröchelt in Sonnenglut, mit Nägeln in seinem zerschundenen Leib. Er hatte eine römische Geißelung hinter sich, an der man schon sterben konnte. Er war zerschunden, er hat sich gekrümmt vor Schmerzen und hemmungslos geweint und geschrien. Das war nicht heldenhaft. Da haben alle Umstehenden ihr Angesicht verborgen, die konnten das nicht mit ansehen. Das war Golgatha. Wie können wir sagen, Jesus von Nazareth sei unvergleichlich gestorben? Nun, schau, im Lauf der Jahrhunderte hat es immer wieder Menschen gegeben, die sind irgendwie heldenhaft gestorben, imponierend gestorben. Das gibt es auch heute noch hier im Raum Backnang, dass Menschen eine Krankheit kriegen und machen nicht viel Aufsehen und gehen in den Tod. Und werden mit dem Sterben irgendwie fertig, manchmal sogar recht gut. Das gibt es heute noch. Aber Jesus ist doch nicht am Kreuz nur mit dem Sterben fertig geworden. Jesus ist doch dort am Kreuz mit dem Tode fertig geworden. Das ist doch was ganz anderes. Er, der nie gesündigt hatte, der das Leben in Person war, starb. Er starb den Tod aller Tode. Er starb den Tod aller Menschen. Er nahm das auf sich, was unser Leben an Saat gewesen war. Unsere Lügen, unsere Gemeinheiten, unsere Niedertracht, unseren Hochmut und Stolz und Rechthaberei und all die vielen Sünden unseres Lebens, Unmoral und was genannt mag werden, nahm er auf sich. Damit beladen ging er unter das Nein Gottes, unter den Zorn Gottes. Und als Jesus dann dort am Kreuz hing und es dunkel wurde über Jerusalem, als die Finsternis hereinbrach, da hat Gott die Sünde gerichtet an seinem eigenen Sohn. Und dann hat Jesus aufgeschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat sich in diesen Augenblicken, in diesen Stunden abgewandt von seinem lieben Sohn. Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und da hat er sich abgewandt von seinem Sohn. Schau, was die Sünde fertiggebracht hat. Sie hat den Vater und den Sohn auseinandergerissen. Und dann ist Jesus abgestürzt in die tiefste Tiefe, wo man nur hinfallen kann. In die Hölle ist er gegangen, in die Gottesferne, damit du und ich da nicht hin müssen. Das hat Jesus vollbracht, sterbend. Darum ist sein Sterben unvergleichlich gewesen mit allen anderen. Das konnte Kolbe nicht vollbringen und Bonhoeffer nicht vollbringen und Sokrates schon überhaupt nicht. Das hat Jesus vollbracht, als er am Kreuz starb. Und das ist eine Tatsache. Das wird immer stehen bleiben. Das wird nie verändert werden können. Jesus Christus hat am Kreuz den Preis bezahlt, den Weg gebahnt, den Himmel geöffnet, den Vater versöhnt. Das hat er sterbend vollbracht. Und nun muss ich noch einmal sagen, das alles, was wir jetzt gesagt haben, wäre immer noch zu wenig gewesen, um einen einzigen von uns aus der Gewalt der Sünde und des Todes zu reißen und in den Himmel zu bringen. Es musste noch eine weitere Tatsache hinzukommen. Jesus von Nazareth ist auch unvergleichlich auferstanden, sagt das Neue Testament. Nun sagst du, wieso ist er unvergleichlich auferstanden? Es hat doch auch andere Tote gegeben, die auferweckt wurden. Jesus selber hat mindestens 3 Tote auferweckt. Den Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus und den Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Wieso ist Jesus unvergleichlich auferstanden? Nun, die Frage ist leicht zu beantworten. Wir müssen nur fragen, wohin sind die auferstanden, die wir eben aufgezählt haben? Wohin? In ihr altes Leben zurück, wieder in diesen sterblichen Leib. Und sie mussten einige Jahre oder Jahrzehnte später noch einmal sterben. Die Ärmsten, möchte ich fast hinzufügen. Sie mussten noch einmal sterben. Sie sind zurück auferstanden, wieder in ihren kranken, sterblichen Leib. Und Jesus alleine, er ist nach vorne auferstanden in eine neue Existenzwirklichkeit. Er hatte einen Geistleib nach seiner Auferstehung. Er konnte mitten in seine Jüngerschar kommen, die sich verschlossen hatte hinter den Türen. Und so kann er jetzt hier in unserer Mitte sein, unsichtbar in unserer Mitte, weil wir uns zu ihm hin versammelt haben. Er ist näher als die Luft, die wir atmen. Und er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Das ist das Unvergleichliche an der Auferstehung Jesu. Er ist nach vorne auferstanden. Und alle, die sich ihm anvertrauen und die ihm gehören, die werden auch nach vorne auferstehen. Die werden auch diesen Auferstehungsleib bekommen. Und sie werden einmal im neuen Jerusalem sein. Da, wo es kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr geben wird. Das hat er vollbracht. Wir fragten, erste Frage, worauf gründet sich die Gewissheit der Männer und Frauen in der Bibel? Antwort auf Tatsachen: Jesus Christus war Gottes Sohn, er lebte ein unvergleichliches Leben, er starb einen unvergleichlichen Tod und er ist unvergleichlich auferstanden. Das sind Fakten. Daran wird niemand etwas ändern. Auch wenn es diese ganze ungläubige Welt leugnet, wenn es alle Radioprogramme und alle Fernsehprogramme und alle Medien leugnen würden, so wird es immer Wahrheit bleiben. Das sind Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Unumstößlich. Zweite Frage heute Morgen. Wie gelange nun aber ich zu dieser Gewissheit? Wie kommt das in mein Leben? Alles, was wir jetzt sagten, diese Tatsachen, die wir aufgezählt haben, die sind vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent geschehen. Wie kommt das heute im Atom- und Computerzeitalter in mein Leben? Wie kommt das in mein Leben, diese Gewissheit? Nun, ich muss zunächst sagen, für Wahrhalten all dessen, was wir gesagt haben, ist zu wenig. Du kannst das alles für wahr halten, dann hast du eine Lehre, mit H geschrieben, ja? Eine Lehre, ein Dogma, ein Glaubensbekenntnis, eine Religion allenfalls, aber noch lange keinen lebendigen Glauben. Für wahr halten genügt nicht. Ich habe das früher alles für wahr gehalten. Ich konnte mit einem Cognacglas in der Hand an der Theke stehen in meiner Stammkneipe und mit meinen ungläubigen Freunden diskutieren und sagen, doch, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube, dass es Himmel und Hölle gibt. Das habe ich immer geglaubt und immer für wahr gehalten. Aber Christus war nicht in meinem Leben und mein Leben war nicht ausgerichtet nach ihm. Wie kommt das in mein Leben? Die Antwort gibt uns Johannes in Vers 12. Er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Der Sohn muss in unser Leben kommen und er bringt diese Gewissheit mit. Ohne ihn gibt es diese Gewissheit nicht. Der Sohn muss in unser Leben kommen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Einfacher kann man es nicht ausdrücken. Das ist der kleinste Nenner, der in der Bibel genannt wird. Wer hat, der hat. Wer nicht hat, hat nicht. Hast du den Sohn? Ist er in dein Leben gekommen? Hast du ihn aufgenommen? Heute Nachmittag wirst du vielleicht Besuch bekommen zu Hause. Nicht von mir, sondern irgendwer kommt, Verwandte wollen euch heute besuchen, waren hier in der Nähe und plötzlich klingelt es an der Tür. Und dann gehst du zur Tür und machst auf und sagst, oh schön, dass ihr uns besucht, komm herein. Du machst die Türe auf und du nimmst deinen Gast auf. Und Jesus sagt einmal in der Bibel, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und engste Gemeinschaft mit ihm haben. Nur das Eigenartige an der menschlichen Tür, an der Herzenstür ist, sie hat nur eine Klinke, nur einen Griff und er ist innen. Jesus steht vor der Tür und klopft, wie in diesen Tagen bei vielen von uns. Er klopft. Er wird niemals die Tür eintreten, er wird niemals ein Brecheisen mitbringen, er wird niemals gegen die Tür rennen und sie aufbrechen, sondern er klopft und wer die Stimme hört und auftut, zu dem geht er ins Leben hinein. Wie gerne würden Eltern die Türe aufmachen bei ihren Kindern? Wie gerne möchten Ehepartner die Türe aufmachen bei ihrem Ehepartner? Wie gerne Freunde bei einem Freund? Wie gerne würden wir bei geliebten Menschen die Türe aufmachen und es geht nicht. Nur du selber kannst die Türe aufmachen. Hast du die Türe geöffnet? Hast du gesagt, Herr Jesus, ich will nicht, dass du länger vor meiner Türe stehst. Ich will nicht, dass du dich eines Tages abwendest und weggehst. Ich möchte dich aufnehmen in mein Lebenshaus. Du sollst der Herr und Retter meines Lebens werden. So bekehrt man sich, so nimmt man ihn auf. Auf keine andere Weise. Und das ist so einfach, dass es schon die Kinder verstehen. Aber es ist für uns stolze Erwachsene ein wahnsinnig schwerer Schritt, weil das bedeutet, dass wir runter müssen von unserem Thron, dass wir runter müssen von der Kommandobrücke, dass ein Kommandowechsel geschehen muss, dass wir ihn an das Regiepult unseres Lebens lassen, an die Zügel, dass er sie in die Hand nimmt. Aber wir haben vorhin im Lied gesungen, sprich zu Gott, ich will. Warte nicht, bis irgendwie das über dich kommt. Du musst nicht denken, das kommt so über einen und dann auf einmal kann man sich bekehren. Nein, die Bibel sagt, wen da dürstet und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du das Evangelium verstanden hast, wenn dich dürstet danach, Friede mit Gott zu finden, wenn du wissen möchtest, dass du in den Himmel kommst, dass du gerettet sein wirst, dann nimm ihn auf. Sag zu Gott, ich will die Türe öffnen, komm in mein Leben hinein. Und dann wird er kommen. Er hat es versprochen. Er hat es felsenfest versprochen. Denke nicht, das kommt irgendwie so über dich, sondern es gibt Tage, es gibt Stunden, wo Gott uns Menschen sehr nahe kommt. Und vielleicht ist in diesen Tagen, vielleicht heute Morgen, noch für den einen oder anderen unter uns eine solche Stunde. Glaube ja nicht, dass du dich bekehren kannst, wenn du willst. Glaube ja nicht, dass du sagen kannst, nein, bei dieser Evangelisation nicht, bei der nächsten werde ich mich bekehren. Wenn ich verheiratet bin, werde ich mich bekehren. Wenn wir unser Haus fertig gebaut haben, werde ich mich bekehren. Wenn ich in Rente bin, werde ich mich bekehren. Irgendwann werde ich mich noch bekehren. Am Ende, auf dem Sterbebett, werde ich mich noch bekehren. Glaube ja nicht, dass du Gott so austricksen kannst. Das Spielchen wird Gott nicht mitmachen. Heute Morgen wurde uns gelesen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Bei Gott gibt es immer nur das Heute und nicht das Morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Heute. Wenn Gott dich heute Morgen ruft, wenn er dich gerufen hat in den letzten Tagen und heute Morgen noch einmal alles auf diesen Punkt hinausläuft, ob du gewiss bist, dass du errettet bist, ob dein Name im Buch des Lebens steht, dann geh doch nicht aus diesem Haus, ohne dass du mit aller fester Gewissheit sagen kannst, jetzt weiß ich's, dass ich angenommen bin. Ich darf ein Kind Gottes sein und ich gehe den Weg mit ihm. Nun stellen wir die letzten beiden Fragen an die unter uns, die Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Leben, die sich bekehrt haben, die errettet sind, die wiedergeboren sind, die Christen unter uns. Wir fragen drittens, was bestätigt diese Gewissheit? Was macht diese Gewissheit fest? Was festigt sie immer wieder? Da muss ich zunächst wieder sagen, nicht das Gefühl. Ihr lieben Freunde und ganz besonders ihr lieben Frauen unter uns, Gefühle sind eine wunderbare Sache. Gott hat uns geschaffen als Einheit aus Verstand, Wille und Gefühl. Gott hat uns Gefühl gegeben, das ist gut so, Gott ist nicht gegen Gefühl. Aber Gefühle begründen gar nichts. Gefühle sind keine gute Grundlage, überhaupt kein Fundament. Ich will dir was sagen. Du kannst jetzt heute Morgen in dem Gottesdienst die schönsten und frömmsten Gefühle haben, wenn der Chor so wunderbar singt und alles ist so feierlich und du hörst die Predigt und du hast ein ganz erbauliches, erhebendes Gefühl. Wenn du heute Nachmittag Zahnschmerzen kriegst, dann sind deine schönen Gefühle über alle Berge, ich sag's dir. Und wenn andere Dinge passieren, auch. Gefühle, die kommen und die gehen, die tragen nicht, die sind kein tragfähiger Grund. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Gefühle und Gewissheit? Gefühle gehen in den Krisen unseres Lebens baden, dann sind die über alle Berge. Gewissheit kann in den Krisen unseres Lebens sogar noch wachsen und noch fester werden. Wie anders hätten jene Märtyrer im Baltikum, in Estland oder Lettland, wo das gewesen ist, die um des Glaubens willen zur Hinrichtung geführt wurden, wie anders hätten sie ihren Henkern zurufen können, grüßt uns die Sterbenden, wir gehen ins Leben. Meint ihr, das war ein frommes Gefühl? In so einer Situation, wenn man den Tod vor Augen hat, sind die Gefühle über alle Berge. Das war kein Gefühl, das war felsenfeste Gewissheit, die angesichts des Todes sogar noch triumphieren konnte. Das ist Gewissheit. Also, wenn wir fragen, was bestätigt diese Gewissheit, müssen wir sagen, nicht das Gefühl. Gefühle sind so wie die Sahne oben auf den Kuchen. Aber der Kuchen ist das Entscheidende. Der schmeckt auch ohne Sahne, wenn es sein muss, ja? Der Kuchen ist das Wichtige. Und der Kuchen ist das Wort Gottes. Johannes schreibt, solches habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ach, was gäbe ich drum, wenn ich das in die Herzen hinein brennen könnte heute Morgen. Geschrieben, auf dass ihr wisset. Das Wort Gottes ist der tragfähige Grund für die Gewissheit. Nicht unser Gefühl. Da müssen wir nicht in uns hineinschauen und sagen, ich habe gefühlt und gespürt und erlebt und erfahren und ach, es war so schön und eine Gänsehaut war auf meinem Rücken. Das ist doch alles unerheblich. Das Wort Gottes bleibt immer dasselbe, ob es draußen so schön ist wie heute oder ob es regnet oder schneit. Das Wort Gottes verändert sich nicht. Und das ist der tragfähige Grund. Weißt du, ich komme ein bisschen rum in unserem Land und manchmal darüber hinaus und ich mache überall dieselbe Beobachtung. Da, wo Menschen ihre Bibel lieb haben, ein ungebrochenes Verhältnis zum Wort der Schrift haben, das heißt der Bibel glauben als dem Wort Gottes, jede Aussage in der Schrift, wo sie wissen, das ist Gottes Wort und wo sie ihre Bibel lieben und mit ihrer Bibel leben, täglich darin lesen, da haben sie auch Gewissheit, Und da wird diese Gewissheit immer und immer wieder durch das Wort Gottes gefestigt, gegründet, gestärkt, aufrechterhalten. Und da, wo Menschen mit der Bibel großzügig umgehen, nur alle paar Tage oder alle paar Wochen mal in der Bibel lesen und vielleicht noch so heimliche Zweifel im Herzen pflegen, ob das auch alles wirklich stimmt, was da drin steht, da wirst du nie zur Gewissheit kommen. Und sie wird, wenn du sie hast, immer und immer wieder angefochten werden. Und es wird bei dir auf und ab gehen wie eine Berg- und Talbahn. Dein Verhältnis zur Heiligen Schrift, zu dem Wort Gottes, was gesprochen wurde und niedergeschrieben wurde von den Aposteln, das ist das Entscheidende. Johannes sagt, solches habe ich euch geschrieben, auf das ihr wisset. Gott hat es uns schriftlich gegeben. Alle wichtigen Sachen in unserem Leben kriegen wir schriftlich. Wenn wir geboren werden, kriegen wir eine Geburtsurkunde, schriftlich. Wenn wir heiraten, kriegen wir eine Heiratsurkunde, schriftlich. Und eines Tages werden wir vielleicht sogar eine Sterbeurkunde kriegen. Nicht wir, sondern unsere Nachkommen. Wir kriegen alles schriftlich, die wichtigen Dinge in unserem Leben. Gott hat es uns schriftlich gegeben, geschrieben, auf das ihr wisset. Und nun liegt es an dir, ob du sagen willst, ich glaube dem, was hier geschrieben steht, auch wenn ich nichts fühle, ohne fühlen will ich trauen. Mein Gefühl, das schwankt, das soll hinten nachgeordnet sein, das ist nur die Sahne auf dem Kuchen. Ich glaube dem, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott sagt, der Christus aufnimmt als seinen Herrn und Retter in sein Leben, der wird ein Kind Gottes, dann kannst du das glauben. Wenn das nicht stimmt, dann nehmen wir diese Seite in der Bibel in Johannes 1 und reißen sie heraus. Wenn das nicht stimmt, wenn das nicht Gottes Wahrheit ist, dann müssen wir es rausreißen aus der Bibel. Dann können wir die ganze Bibel in die Altpapiertonne stecken, wenn das nicht stimmt. Es stimmt aber, Gott hat es geredet und wir wollen Gott nicht zum Lügner machen, sondern sagen, Herr, ich nehme dich beim Wort. Das heißt Glauben. Glauben heißt Vertrauen auf das geschriebene Wort Gottes. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und ich beobachte immer wieder in der Seelsorge, bei vielen Christen ist dieser Groschen nicht gefallen. Der ist einfach nicht gefallen. Sie haben nie, noch nie in ihrem Leben einmal gesagt, Herr, ich glaube dem, was du gesagt hast. Ich glaube dem, was geschrieben steht in der Bibel. Ob ich das jetzt fühle oder spüre, spielt keine Rolle. Ich glaube, ohne fühlen und spüren. Und wer das macht, der kriegt auch die Gewissheit. Dann kommt die Gewissheit. Und dann gibt Gott oft auch noch die Sahne auf den Kuchen drauf. Dann kommt manchmal auch das Gefühl hinterher. Aber das Gefühl spielt keine Rolle. Es ist nicht entscheidend. Ich frage dich, hast du deine Gewissheit auf das Wort Gottes gegründet? Dann wird sie tragfähig sein. Dann kannst du sogar in einen Operationssaal geschoben werden und du weißt, der Herr hat mich angenommen und er hat mich lieb und er wird mich nie mehr loslassen. Und wenn ich nicht aufwache aus der Narkose, dann werde ich in einer anderen Welt aufwachen, im neuen Jerusalem. Das weiß man, wenn man auf das Wort Gottes baut. Und dann kann man an einem Grab stehen, an einem offenen. Dann kann man in schwere Situationen kommen. Und man hat Boden unter den Füßen, Felsengrund. Darum, traue dem Wort Gottes. Was bestätigt die Gewissheit noch? Der Heilige Geist. Die Bibel sagt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Wie macht das der Heilige Geist? Entschuldigt, wenn ich das so sage, der kommt nicht irgendwie angeschwebt und angeflogen, sondern der Heilige Geist kommt immer im Wagen des Wortes, sagt Martin Luther. Er kommt immer durch das Wort. Wort und Geist sind fest verbunden. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben, Johannes 6, Vers 63. Wort und Geist sind zusammen und ich habe es schon oft beobachtet, der Geist Gottes nimmt manchmal ein Bibelwort, einen Vers in der Bibel, und senkt ihn jemand so richtig ins Herz. Wenn dieser Vers sich dann mit Glauben verbindet, dann nimmt der Geist Gottes dieses Wort und gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Zum Beispiel, bei vielen ist es der Vers aus Jesaja 43, Vers 1, wo steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein wunderbares Wort. Dieses Wort benutzt der Geist Gottes oft, um Menschen zur Heilsgewissheit zu führen. Oder andere Worte der Schrift. So macht das der Geist Gottes. Und noch etwas will ich erwähnen, was unsere Gewissheit stärkt. Es ist die Lebensumgestaltung. Wenn sich unser Leben verändert, Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Das Leben verändert sich. Wo Jesus Christus einkehrt, da kehrt er manchmal auch aus, wenn es sein muss, mit eisernem Besen. Da verändert er von innen heraus unser Leben. Ich möchte an der Stelle etwas zeugnishaft einflechten. Geht es noch? Können wir noch zuhören? Sind noch alle wach? Gut, dann flechte ich hier etwas aus meinem Leben ein. 1980, am 1. Januar 1980. Das Jahr, das neue Jahrzehnt war erst ein paar Minuten alt. Da war ich auf den Knien und durfte mich bekehren. Ich war bis dahin als Kind aus gläubigem Elternhaus aufgewachsen, wusste alles, so wie einige, die hier sind, die aus gläubigen Elternhäusern kommen, alles wissen. Aber man kann das alles wissen im Kopf und man will es trotzdem noch nicht. Und so ging es mir leider. Als jüngstes Kind von 5, mit 14, 15, 16 hatte ich so eine Krisenzeit, so in der Pubertät. Und da fing ich an, meinen Freunden mehr zu folgen und Dinge heimlich zu machen, die meine Eltern nicht wussten. Und das ging dann immer weiter und dann irgendwann auch nicht mehr heimlich, sondern öffentlich. Meine Eltern konnten es sehen, dass ich andere Wege ging. Ich war oft mit meinen Freunden in den Gastwirtschaften. Wir haben dort getrunken, wir haben gespielt. Ich war eine Spielernatur. Ich habe in den Jahren Tausende von Mark verspielt an Tischen mit Karten und später im Casino Roulette gespielt und so weiter. Ich hatte Schulden mit 22 Jahren schon 30.000 Mark Schulden, weil ich so viel Geld verspielt hatte und ausgegeben hatte, hinausgeworfen hatte für Vergnügungen. Und dann musste ich zur Bundeswehr gehen, nicht weil ich mein Vaterland so lieb hatte, sondern weil damals Geld versprochen wurde für jeden, der sich über längere Zeit verpflichtet, zur Armee zu gehen. Und so habe ich mich verpflichtet, um das Geld zu bekommen. Ich brauchte es unbedingt für die Bank. Und dann war ich dort Soldat bei der Luftwaffe auf einem Fliegerhorst in der Nähe von Köln. Und dann hatte ich verloren beim Würfeln und musste in der Silvesternacht Dienst tun. Keiner wollte Silvesterdienst tun. Alle wollten feiern und sich betrinken und so weiter. Ich auch. Und dann hatte ich verloren und musste dorthin und fuhr dahin, dachte mit keinem Gedanken daran, dass ich in dieser Nacht mein Leben ändern sollte. Und was geschah dort? Meine jungen Wehrpflichtigen, so junge Kerle, 19, 20, 21 Jahre alt, die wollten auch nicht gerne dort sein. Die wollten auch alle zu Hause feiern. Nun mussten sie aber dort sein. Und dann haben sie sich Schnaps und andere Sachen schon mitgebracht und versteckt. Und in der Silvesternacht haben sie sich fürchterlich betrunken. Dort, wo absolutes Alkoholverbot war, wo wir Atombomben zu bewachen hatten, amerikanische Atombomben, da betranken die sich bis zur Besinnungslosigkeit, hätte ich beinahe gesagt. Die torkelten mit Flaschen in der Hand, mit Whiskyflaschen auf dem Flur entlang und ich sah diese jungen Leute. Ich stand da und guckte die an und in dem Augenblick war das wie ein Spiegel für mein gelebtes Leben. Ich wusste genau, wenn ich nicht beim Würfeln verloren hätte, wäre ich mit meinen Freunden, meiner Freundin, die ich damals hatte, in meiner Kneipe gewesen und wir hätten bis zum Morgengrauen gefeiert. Und dann sah ich diese jungen Leute haltlos, ziellos, sinnlos, heimatlos durch ihr Leben gehen. Und es war in dem Moment der Spiegel, in den ich schaute und erkannte mein Leben. Ich wusste, genau so ist es doch bei mir. Dann bin ich umgedreht in der Schwelle, wo ich stand und habe das Licht ausgemacht, bin auf die Knie gegangen und habe dort gebetet, Herr Jesus Christus, ich möchte keinen Tag mehr so weiterleben wie bisher. Komm in mein Leben. Sei der Herr und Retter meines Lebens. Kommandowechsel vollzogen. Er durfte an die Kommandobrücke. Und als ich von den Knien aufstand und später auf meinem Bett lag, die kröllten draußen immer noch rum, denen konnte ich auch nicht helfen, da, ich kann es nur so sagen, wie es war, da kam der Friede Gottes in mein Herz. Ich hätte vor Freude zerbersten können. Ich weiß, dass es nicht alle so erleben, aber bei mir war es so, ich muss es so bezeugen. Ich hatte eine Freude und einen Frieden in meinem Herzen. Ich hatte noch kein Wort in der Bibel gelesen, meine Bibel war zu Hause, aber ich wusste, jetzt wird alles gut. Jetzt kommt der Herr in mein Leben, er ist in mein Leben gekommen, jetzt wird er alles gut machen. Und so war es auch. Als ich ein paar Tage später nach Hause kam, habe ich meine Bibel hervorgekramt und innerhalb von 6 Wochen das Neue Testament durchgelesen. Ich war wie ein ausgetrockneter Schwamm. Ich hatte Zeit, eigentlich hätte ich schon nach ein paar Tagen wieder zurück müssen. Dann kommt ein Telegramm von meiner Einheit. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Ist der Krieg ausgebrochen? Ein Telegramm von der Bundeswehr. Und da stand drin, ich muss sofort anrufen. Und dann war ein Offizier am Telefon, der sagte, Block, sind Sie verrückt geworden? Sie haben ja noch Ihren ganzen Urlaub vom letzten Jahr stehen. Die hatten das gar nicht gemerkt, dass ich keinen Urlaub genommen hatte. Ich hatte ohnehin so viele freie Tage, brauchte ich keinen Urlaub. Und dann sagte er, ich befehle Ihnen, Sie nehmen jetzt sofort den ganzen Urlaub. Ich will Sie nicht hier sehen, bis Sie Ihren Urlaub weg haben. Ja? Und da, wie gut war das? Auf einmal erkannte ich das. Das ist ja von Gott, das macht er, damit ich Zeit habe, mich vorzubereiten, wenn ich zurückkomme, dass ich Kraft habe, vom ersten Tag an Jesus Christus als meinen Herrn zu bekennen, in dieser glaubensfeindlichen Umgebung der Soldaten. Und so hatte ich 6 Wochen Zeit und konnte beten und mich darauf vorbereiten und die Bibel lesen. Und dann kam der 11. Februar 1980, Montagmorgen, 7 Uhr. Ich musste meine Soldaten raustreten lassen, es war noch dunkel. Und dann standen sie da, 40 junge Leute, dieselben, die sich in der Nacht so betrunken hatten. Und dann sagte ich, Männer, in der Nacht, als ihr euch hier so besoffen habt, habe ich mich für ein bewusstes Leben mit Jesus Christus entschieden. Ich dachte, die wird's umhauen, ja? Ich dachte, die würden ausflippen, die werden jetzt grölen und lachen und spotten. Und wisst ihr, was geschah? Die standen da mucksmäuschenstill, senkten die Köpfe, keiner sagte ein Piep. Dann ließ ich die in den Unterrichtsraum einrücken, wie das in der Militärsprache heißt. Und an jenem Morgen habe ich meine erste Evangelisation gehalten. 6 Wochen nach meiner Bekehrung. Ich konnte es nicht fertigbringen, einen militärischen Unterricht mit ihnen durchzuführen. Der Verteidigungsminister wird es mir verziehen haben, dass ich da vom Programm abgewichen bin. Ich habe den jungen Leuten alles gesagt, was in meinem Herzen war, was ich wusste, über den Sinn des Lebens, über Vergebung, über Friede mit Gott. Alles, was ich wusste, habe ich ihnen gesagt in diesen 2 Stunden. Und ich wünschte, man hätte das filmen können. Ich wünschte, ihr hättet sehen können, wie die da gesessen sind. Die wussten nicht, wie ihnen geschah. 6 Wochen vorher hatten die mich noch gekannt als einen, der mit ihnen getrunken hat und andere Dinge mit ihnen gemacht hat. Und jetzt predigte ich ihnen. 6 Wochen später. Und da saß mein Kamerad, auch derselbe Dienstgrad wie ich, der saß um die Ecke. Und als ich mal so um die Ecke guckte, da saß der da, hatte die Augen und den Mund aufgerissen ganz weit und traute seinen Ohren nicht. Und er sagte hinterher zu mir, Block, das gibt's doch nicht. Ich kenne dich nicht mehr wieder. Und an jenem Morgen bin ich in mein Dienstzimmer gegangen und habe vor Freude geweint, weil da zum ersten Mal ein Mensch gesagt hat, er kennt mich nicht mehr wieder. Ich weiß, dass die Veränderung nicht immer so dramatisch ist. Bei mir war es ein krasser Wechsel, weil ich vorher wirklich in der Welt und in der Sünde gelebt hatte. Und nun predigte ich ihnen und gab ihnen Zeugnis und habe in der Folgezeit nächtelang mit diesen Soldaten diskutiert und gesprochen über den Glauben. Leider durfte ich es nicht erleben, dass sich einer von ihnen bekehrt hätte, aber einige waren nah dran in dieser Zeit. Aber ich möchte auch noch hinzusagen, weil ich jetzt schon in den vergangenen Tagen wiederholt erwähnt habe, dass ich bei der Armee war und bei der Luftwaffe und so weiter. In der Folgezeit habe ich den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert. Ich glaube, dass es nicht gut ist, als Christsoldat zu sein. Das möchte ich den jungen Männern hier mit aller Deutlichkeit sagen. Ich erkannte das. Wenn Jesus Christus sagt, liebet eure Feinde, wie kann ich dann einer sein, der sich an der Waffe ausbilden lässt und auf Feinde schießt? Ist das Liebe, wenn man die Feinde totschießt oder verletzt? Und selbst ein Dienst als Sanitäter halte ich für sehr fraglich. Das wollte ich nur hinzufügen. Ich habe den Dienst abgebrochen nach 4 Jahren, obwohl ich noch 8 Jahre vor mir hatte und bin dann in die Verkündigung des Evangeliums gegangen. Das möchte ich unbedingt hier noch hinzufügen. Ich habe das erwähnt, weil wir gerade bei dem Punkt stehen, die Lebensveränderung bestärkt einen darin, stärkt auch die Gewissheit, festigt sie. Das ist herrlich, wenn Menschen uns beobachten und sagen, du, ich sehe, wie du dich verändert hast. Ich sehe, wie du gewachsen bist. Ich sehe, wie Dinge in deinem Leben sich gut entwickelt haben. Das stärkt uns, das festigt die Gewissheit. Also, wenn das Leben verändert wird, es geht nicht immer so radikal, wie ich es von mir jetzt eben erzählt habe. Wenn man schon vor seiner Bekehrung kein offenkundiger Sünder war, wenn man sich nicht betrunken hat, nicht irgendwelche schlimmen Dinge getan hat, gestohlen, gelogen, in den Diskotheken rumgelungert ist, dann wird es vielleicht nicht so krass sein, die Veränderung. Und doch werden es andere merken, dass Christus in deinem Leben ist, dass du eine neue Kraft hast, dass er dich von innen heraus verändert. Gottlose Leute lernen zu beten, geizige Leute lernen zu geben, lieblose Leute lernen zu lieben und sich zu versöhnen mit anderen, gebundene Leute werden frei, nicht immer schlagartig auf Knopfdruck, manchmal nach und nach. Sie werden frei von Nikotin, von Alkohol, von Tabletten, von Drogen, von Pornografie, von allen möglichen Bindungen, die es gibt, weil das Evangelium Jesu Christi eine Kraft ist, die von innen verändert. Und man wird es dann auch äußerlich sehen. Bis hin in die Art, wie wir leben, wie wir uns kleiden, wie wir umgehen mit den Dingen in dieser Welt. Man wird es sehen. Aber es geschieht von innen heraus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich stelle eine letzte kurze Frage, dann kommen wir zum Schluss. Was vernebelt die Gewissheit? Was raubt sie wieder? Was gefährdet sie? Was greift sie an? Ich muss sagen, Satans Taktik. Der Teufel ist ein böser Teufel, sagt Martin Luther. Er lässt uns nicht in Ruhe. Er fechtet uns an. Er sät Zweifel in unsere Herzen. Hast du dich auch wirklich richtig bekehrt? Hast du auch alle Sünden bekannt? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Ich hatte eine Großtante, die Schwester von meinem Großvater, die wurde fast 103 Jahre alt. Und als sie schon über 100 war, sie war 70 Jahre lang in der Nachfolge Jesu gewesen. Mit 30 Jahren hatte sie sich bekehrt. 70 Jahre Leben mit dem Herrn, ein Vorbild für viele. Und dann lag sie da, als sie schwach wurde und alter, sagte sie, Wilfried, in der Nacht kommt der Teufel immer und sagt, na, ob dir alles vergeben ist, er erinnert mich an Sünden aus meiner Jugend, was 80 Jahre lang zurückliegt und mehr. So gemein ist der Teufel. Der fechtet an, der will uns nicht nur ein bisschen ärgern, der will uns wirklich zu Fall bringen und uns die Gewissheit rauben und immer wieder rauben. Und wenn er kommt und seinen Zweifel säen will in dein Herz, dann musst du dich wehren, so wie Jesus es getan hat. Es steht geschrieben, widersteht dem Teufel und so weicht er von euch. Er muss fliehen. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht, auf dem Boden des Wortes Gottes. Wenn wir sagen, es steht geschrieben. Was vernebelt die Gewissheit noch? Wenn unvergebene Schuld in unserem Leben ist, im Leben von Christen wohlgemerkt, wenn wir Christen es nicht mehr genau nehmen mit der Sünde, wenn wir anfangen großzügig zu werden, mit Sünden in der Gedankenwelt und heimliche Dinge einreißen lassen oder Dinge vorwegnehmen, die in die Ehe gehören nach Gottes Willen oder andere nicht vergeben, unversöhnlich sind, großzügig sind mit Steuer und all diesen Dingen, darüber haben wir schon gesprochen in diesen Tagen. Wenn wir als Christen großzügig werden mit der Sünde und Sünde in unserem Leben dulden, erkannte Sünde, dann werden wir auf Dauer keine Heilsgewissheit haben können. Die Heilsgewissheit werden wir verlieren. Ich sage nicht, dass wir das Heil verlieren werden, aber wir werden die Heilsgewissheit verlieren. Der Heilige Geist macht mit keiner Sünde Frieden, mit keiner Sünde. Und Sünde verjährt nicht, aber sie kann sich verewigen. Wir müssen mit der Sünde biblisch umgehen. Die Bibel sagt, wenn wir Sünde erkannt haben, dann sollten wir sie sofort bekennen. Corrie ten Boom sagte, gehe mit jeder erkannten Sünde sofort zu Jesus. Sei mit der Bitte um Vergebung schneller beim Herrn als der Teufel mit seiner Anklage gegen dich. Das ist eine gute Regel. Die habe ich mir hinter meine Ohren geschrieben. Sofort zu Jesus gehen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Wir müssen sagen, er steht sofort wieder auf. Das sollten wir einüben. Und Wilhelm Busch sagte, wenn Gottes Kinder in Sünde gefallen sind, sollten sie so beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dir immer noch gehöre. Ich habe gesündigt, aber danke, dass ich dir immer noch gehöre, dass ich immer noch ein Kind Gottes bin. Bitte vergib mir diese Sünde und wasch sie rein durch dein Blut und mach mich frei von meiner alten Natur. Verändere mich in dein Bild. So ist biblischer Umgang mit der Sünde. Und ein letztes muss ich noch nennen, wenn wir fragen, was vernebelt die Gewissheit? Depressionen. Christen werden auch krank. Christen können Rheuma kriegen und Gallensteine und alle möglichen Krankheiten, so wie Nichtchristen auch. Und Christen können auch an der Seele krank werden. Das kann 100 verschiedene Ursachen haben. Manchmal organische Ursachen. Manchmal funktioniert die Schilddrüse nicht richtig, der Hormonhaushalt stimmt nicht und man wird depressiv. Wir wissen heute von der Wissenschaft, da sind Neurotransmitter im Gehirn. Das sind ganz feine Hormone. Wenn nur ein Tausendstel Mikrogramm davon zu viel oder zu wenig ist, dann gehen wir entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Das gibt viele Ursachen für Depressionen. Es kann auch die Sünde sein. Wenn wir zur Wahrsagerin gehen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann hinterher Depressionen kriegen. Das kann auch mit der Sünde zusammenhängen. Aber oft sind es körperliche Ursachen oder Überforderung, Erschöpfungsdepression. Meine Frau hat auch darunter gelitten, eine Zeit lang. Das gibt es. Und wenn Christen durch Depressionen gehen, dann sollen sie wissen, Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Auch nicht Hohes und nicht Tiefes. Nicht Glücksgefühle und nicht Depression. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus Christus über seine Schafe. Und das gilt ganz besonders, wenn wir durch solche tiefen Täler gehen müssen. Manchmal schon Jugendliche, manchmal Erwachsene, manche im Alter, Altersdepressionen. Da gibt es viele Dinge in dieser Hinsicht. Ich muss zum Schluss kommen, dieses Vortrags heute Morgen und auch dieser ganzen Vortragswoche. Und ich möchte sehr persönlich schließen, mit einem sehr persönlichen Wort und Zeugnis. Angenommen, ich müsste heute noch sterben, am 10. März 2002. Ich fahre nachher nach Hause, auf der Autobahn, im Baustellenbereich. Ich muss gar keine Schuld haben. Da fährt ein anderes Auto in Mainz rein und aus ist es mit mir. Angenommen, ich müsste heute noch sterben und ich stehe in der ewigen Welt vor meinem Schöpfer und vor dem heiligen Gott und er würde mich fragen, Wilfried, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was werde ich ihm dann antworten? Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Eines weiß ich, dass ich da nicht kommen muss mit, ach, ich bin doch mal getauft und ich habe doch zu der Kirche gehört und ich habe doch auch mal was gespendet und was Gutes getan. Das kannst du alles sparen, diese Worte. Die werden dir den Himmel nicht öffnen. Was wirst du antworten, wenn du vor Gott stehst, ganz alleine? Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Ich will es kurz machen. Wir alle werden verstummen, ich auch. Denn die Bibel sagt, dass wir auf 1000 Fragen Gottes nicht eine einzige Antwort geben können. Wir werden dastehen und verstummen, ich auch. Aber nun höre, mein lieber Freund, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in diesem Augenblick Jesus, der Sohn Gottes, mein Heiland, mein Bürger, mein Mittler, mein Freikäufer, mein Erretter, zwischen Gott und mir stehen wird und wird sagen, Vater, was hat er gesündigt? Es ist alles bezahlt mit meinem Blut. Es ist alles bezahlt und er hat es angenommen und ich habe ihn erkauft, er gehört mir. Und dann darf ich in diesem Augenblick, wie ein Kind in einer Gefahrensituation sich unter den Mantel der Mutter versteckt, darf ich in diesem Augenblick mich in Jesus Christus bergen, in seiner Gerechtigkeit. Und Gott wird nicht mich, fehlerhaften Menschen, sehen, sondern er wird mich in Christus sehen. Und die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Verstehst du, was biblische Heilsgewissheit ist? Gar nichts an mir, gar nichts. Da kannst du sagen, ich sehe noch so viel Schwächen an dir und dies und jenes habe ich beobachtet. Dann sage ich, sei doch still. Ist noch viel schlimmer, als du denkst. Ist noch viel schlimmer mit mir, als du beobachtet hast. Ist noch viel schlimmer. Und doch bin ich angenommen. Und doch gilt mir die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und doch bin ich in Christus. Und doch steht mein Name im Buch des Lebens. Und daran wird sich nichts ändern. Er ist treu und er bringt mich durch. Das ist biblische Heilsgewissheit. Das bietet uns Christus an. Und nun frage ich am Ende dieser Tage noch ein letztes Mal. Hast du das, mein lieber Freund? Hast du das, mein lieber Zuhörer? Wenn ja, wenn du in deinem Herzen sagen kannst, ja, ich darf es dankbar und demütig und doch mit Gewissheit bezeugen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre ihm. Ich durfte mich auch ihm zu eigen geben. Ich habe ihm die Türe aufgemacht und er ist in mein Leben gekommen und ich gehöre ihm. Dann geh deinen Weg weiter und zieh deine Straße fröhlich und lass dich von nichts und niemandem beirren, diesen Weg zu gehen. Aber wenn du diese Gewissheit nicht hast, wenn du weißt, du kannst sie ja gar nicht haben, weil du dich noch nie bekehrt hast, weil du nie in dieser Weise gekommen bist zu Christus, weil du immer noch ein verlorener Sünder bist, warum willst du dich nicht heute bekehren? Vielleicht hast du es dir aufgehoben auf diesen letzten Tag, hast es immer hinausgeschoben. Ich sage noch einmal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich weiß nicht, ob du noch eine Evangelisation erleben wirst. Vielleicht ja, vielleicht noch viele, vielleicht aber auch nicht. Einer von uns wird der Nächste sein, den man zu Grabe tragen wird, das ist sicher. Einer von uns kann ich sein, kannst aber auch du sein. Und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, wenn du nicht sicher bist, komm doch. Ich lade auch jetzt noch einmal ein, nachher, nach dem Gottesdienst hinaufzugehen. Es ist noch früh, es ist erst 10 nach 11. Das Mittagessen kann noch ein bisschen warten, ja? Und deine Freunde werden auch auf dich warten und deine Verwandten. Und du wirst nach Hause kommen. Denke nicht, das sollte dich abhalten. Geh einfach die Treppe hoch oben in den Jugendraum. Dort habe ich eine Tafel aufgebaut. Ich habe es gestern Abend schon einmal benutzt, was ich da aufzeichne. Ich male mit ein paar Strichen den Heilsweg noch einmal auf die Tafel. Und dann frage ich dich, ob du das willst. Und wenn du sagst, ja, dann können wir zusammen beten. Wenn du sagst, ich überlege mir das noch, ich möchte mich zu Hause bekehren, dann kannst du dich zu Hause bekehren. Wenn du dich zu Hause bekehrst, dann geh aber auch später zu anderen Christen und sage, ich habe mich bekehrt. Mach es öffentlich, bekenne dich zu Christus. Sag es anderen, dass du dich bekehrt hast. Heimliche Christen, das ist so eine Sache. Das wird der Teufel sehr, sehr schnell unter Umständen wieder unter die Räder bringen. Wenn du meinst, du kannst dich so heimlich bekehren und keiner darf das wissen, dann wird es der Teufel leicht haben mit dir, dich wieder unter die Räder zu kriegen. Mach es öffentlich. Du musst es nicht so machen, wie ich bei der Bundeswehr gleich vor viele Leute treten und ihnen das Zeugnis geben. Aber sage es denen, die sich darüber freuen, die vielleicht für dich gebetet haben, dass du dich bekehrst, die sich sehr darüber freuen. Ich darf noch ein letztes Mal einladen, jetzt nach dem Gottesdienst, es dürfen Kinder kommen, Jugendliche, Teenager, Ehepartner. Hier sind vielleicht einige Ehepartner, für die schon lange, lange gebetet wird. Oh, wie gerne möchten die Ehefrauen das Herz auftun bei ihren Männern. Und wie gerne die Männer bei ihren Frauen. Und wie gerne die Eltern bei den Kindern. Die Eltern können es nicht für dich. Du kannst heute Morgen den Griff nach unten drücken und sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Sag zu Gott, ich will. Du musst dich aufmachen. Wenn du jetzt sagst, nachher wirst du draußen sein und vorbei wird es sein. Du musst in deinem Herzen sagen, ich will. Du bist ein Geschöpf Gottes, du kannst sagen, ich will. Gott hat dir den Willen gegeben. Du kannst ihn einsetzen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das kann man wirklich sagen. Er muss wollen und sagen, ich will. Komm einfach nach oben und dort werde ich gerne noch sein. Ich bleibe hier so lange, wie ich gebraucht werde. Ich fahre nicht eher hier weg, bis ich nicht mehr gebraucht werde. Wir wollen zusammen aufstehen und beten. Herr, unser Gott und Vater, du großer, lebendiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen, jetzt auch in diesen Augenblicken, vor dem Gott, vor dem wir einmal stehen werden, in Wirklichkeit, in Realität. Danke, dass du uns jetzt freundlich einlädst, unser Leben in Ordnung zu bringen, uns zu bekehren, Christus aufzunehmen, den du zum Herrn und Retter gemacht hast, weil er gestorben ist am Kreuz und weil du ihn auferweckt hast am dritten Tag. Es gibt keinen anderen Retter. Danke, dass du uns ein Heiland gegeben hast. Danke, dass wir jetzt kommen dürfen in dieser Zeit der Gnade, wo die Türe noch offen steht. Herr, ich möchte dich bitten für meine lieben Zuhörer, für alle, die in diesen Tagen hier in diesem Raum dein Wort gehört haben. Du kennst sie alle. Herr, wer hinausgegangen ist, und die Botschaft abgelehnt hat, gib diesen Menschen noch eine Gelegenheit, sich zu bekehren. Und wer jetzt hier ist, Herr, und innerlich ringt und kämpft und sich bekehren möchte, gib ihm den Mut, gib die Kraft, gib den Willen und die Freudigkeit, jetzt zu kommen nach diesem Gottesdienst und die Sache festzumachen mit dir. Und Herr, wenn Menschen sich zu Hause bekehrt haben im Stillen, gib ihnen auch die Kraft, sich öffentlich zu dir zu stellen. Denn du hast gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir danken dir für das Geschenk dieser Tage, bitten dich, dass noch viel Frucht daraus erwachsen darf. Und was von Menschen war, was von mir war, das vergib und lass keinen Schaden anrichten. Aber was du gewirkt hast, das lass Frucht bringen bis in alle Ewigkeit. Amen.